Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Das Jahr 2024 befindet sich auf der Zielgeraden und wir wollen hier in Vollbild Bilanz ziehen. Am Ende eines Jahres, das von Krisen und Kriegen geprägt war. Und das hat sich auch in den Filmen niedergeschlagen. Aber da Filme natürlich nicht nur Abbild einer Realität sind, wird es hier auch um die gesellschaftlichen Entwürfe und Utopien gehen, die die Filme in diesem Jahr angeboten haben. Und gleich blicken wir auf einen Film, der jetzt in die Kinos kommt, der aber auch ganz zentral zu unserem Jahresrückblick gehört. Die Saat des heiligen Feigenbaumes vom iranischen Regisseur Mohammed Rasoulof. Seit ein paar Tagen wissen wir, der deutsche Oscar-Kandidat für den besten internationalen Film ist eine Runde weiter. Die Saat des heiligen Feigenbaums hat es auf die Shortlist geschafft. Und das Timing aus deutscher Sicht ist gut. Ab dem 25. Dezember haben Sie nämlich die Gelegenheit, den Spielfilm im Kino zu sehen. Es ist ein Film, über den in diesem Jahr schon viel geredet wurde. Erstmals im Mai, als er beim Filmfestival in Cannes Weltpremiere hatte und der iranische Regisseur Mohammed Rasoulof kurz vorher aus seinem Heimatland geflohen war. Die Saat des heiligen Feigenbaums bekam den Spezialpreis der Jury in Cannes. Im Zentrum der Handlung steht Iman, ein Mann, der ausgerechnet dann zum Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran befördert wird, als die Protestwelle über das Land hineinbricht. Immer mehr Menschen, die im Zuge der Frau-Leben-Freiheit-Proteste auf die Straße gehen, werden verhaftet und Iman muss entscheiden, was mit ihnen geschieht. Er stellt sich auf die Seite des Regimes und seine Familie bricht darüber langsam auseinander, denn die beiden Töchter sind auf der Seite des Widerstands. Im Mikrokosmos der Familie erzählt Rasoulof eindrücklich vom Leben unter dem autoritären Regime des Iran. Mohammed Rasoulof lebt inzwischen in Deutschland und ich hatte die Gelegenheit, ihn hier zu treffen. Und wir haben erstmal darüber gesprochen, dass die Saat des heiligen Feigenbaums ja beim Europäischen Filmpreis als europäischer Film nominiert war, dass er als deutscher Oscar-Kandidat ins Rennen geht. Und ich wollte wissen, wie sich das für ihn anfühlt, als Iraner, der ja auch kulturell eine sehr enge Beziehung zum Iran hat.
Ich denke nicht, dass es in diesem Sinne ist,
ich glaube nicht, dass ich deswegen aufgebe, wer ich war oder wer ich bin. Es geht für mich eher um die Begegnung mit einer neuen Kultur, einem neuen Leben und ich kann dabei auch behalten, was ich vorher hatte. Ich denke, es zeigt eher die Kapazitäten der Menschen, wie offen sie sein können und wie bereit sie sind, Neues zuzulassen.
Nachdem Sie aus dem Iran geflohen waren, haben Sie bei der Pressekonferenz in Cannes gesagt, Sie hätten den geografischen Iran verlassen, um in den kulturellen Iran ins Exil zu gehen. Gibt es für Sie jetzt, heute, diesen kulturellen Iran und wie geht es Ihnen als Mensch und Regisseur, der seine Geschichten eben so sehr aus dem Leben im Iran schöpft, hier in Deutschland?
Wir leben in einer Zeit, in der sich das Konzept von Heimat verändert hat. Die Heimat ist jetzt etwas anderes als früher. Es gibt Millionen von Iranern, die durch diese Diktatur und das totalitäre Regime gezwungen wurden, das Land zu verlassen. Aber ich glaube, dass diese kulturelle Herkunft in ihnen immer noch vorhanden ist, obwohl sie keinen Alltag erleben. Aber die Technologie führt dazu, dass wir immer noch von dieser Kultur gefüttert werden. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, wie man sich anpasst an die neue Situation. Ich sehe das nicht als einen Widerspruch an. Es gibt einfach etwas Neues, was man lernt und hinzufügt. Das hat einen zusätzlichen Wert. Und ich glaube, ich werde auch in Zukunft Geschichten erzählen, bei denen es um Begegnungen zwischen Kulturen geht und um Geschichten über die Lebenssituationen in Europa, obwohl die kulturelle Herkunft von Menschen auch eine andere ist.
Das heißt, Ihr Lebensschwerpunkt bleibt erstmal Europa.
Meine Geschichten sind immer inspiriert von meinem Umfeld. Und ich glaube, nach und nach werde ich auch Geschichten über Europa erzählen. Und das wird dann auch eine Reflexion meines Lebens.
Lassen Sie uns über Ihren aktuellen Film sprechen, Die Saat des heiligen Feigenbaums. Sie haben ihn 2023 angefangen, direkt nachdem Sie aus dem Gefängnis entlassen worden waren. Viele Menschen hätten sich danach erstmal erholen wollen. Warum haben Sie sofort unter höchster Gefahr diesen Film gedreht?
Ich hatte schon seit 4 Jahren keinen Film mehr gemacht und ich hatte verschiedene Geschichten im Kopf. Meine Erfahrung aus meiner letzten Haft hat mich dann inspiriert, wie ich diese Erfahrungen darstellen möchte. Es gab außerdem sehr wichtige gesellschaftliche Entwicklungen, die Proteste auf den Straßen, bei denen ich nicht neutral bleiben konnte. Deswegen musste ich darüber einen Film machen. Für mich ist es ein persönliches Bedürfnis, Filme zu machen. Dann fühle ich mich lebendig und habe das Gefühl, dass ich existiere. Deswegen war es, glaube ich, das Einzige, was ich nach dem Gefängnis machen konnte. Und ja, mir war bewusst, dass ich vorsichtig sein musste und wir haben viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Aber wir konnten den Film zu Ende bringen. Die Postproduktion hat dann ja außerhalb des Iran stattgefunden. Aber ich wusste genau, wie mein Weg in der Zukunft aussehen würde.
Sie blicken im Film auf eine Familie während der Demonstrationen im Iran nach dem Tod von Mahsa Amini. Der Vater der Familie, Iman, arbeitet als Ermittlungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran. Also ein Mann, der das System am Leben erhält. Was interessiert Sie an diesen Individuen, die dieses System ermöglichen?
Ich habe in diesen Personen auch menschliche Aspekte gesehen. Nicht alle sind gleich. Ich habe mit vielen Menschen zu tun gehabt in verschiedenen Bereichen, von Zensurbehörden, Sicherheitsbehörden bis zu Ermittlern und Richtern. Es gibt einige gemeinsame Aspekte. Am zentralsten ist, dass sie eine gewisse Ergebenheit zeigen. Sie sind Mitläufer im Regime. Ich habe mich immer wieder gefragt, woher kommt diese Ergebenheit? Und bei einigen ist es so, dass sie aus religiöser Überzeugung mitmachen. Andere haben persönliche Gründe. Sie erhoffen sich bessere gesellschaftliche oder soziale Bedingungen. Die Menschen sind also unterschiedlich. Und die Figur von Iman ist das Produkt meiner Begegnung mit vielen Menschen. Ich habe sie aus verschiedenen Menschen zusammengebastelt. Wenn ich mir den Film ansehe, erinnere ich mich auch daran, zu welcher Person bestimmte Eigenschaften in der Wirklichkeit gehören. Iman hat also Teile von verschiedenen Menschen in sich. Es ist auch schwierig, dass ich verallgemeinere und sage, dass sie alle so sind.
Also es ist ja auch ein Kammerspiel und es ist im Film so eine ständige Spannung zwischen innen und außen, also den Protesten auf der Straße und der Sicherheit der Wohnung, die aber dann auch trügerisch wird, weil es eben Nachbarn gibt, weil das Außen immer mehr nach innen kommt. Wie zentral war es für Sie, dieses Gefühl ständiger Überwachung und Angst und Paranoia zu vermitteln?
In diesem Film schauen wir uns die Struktur einer Familie an. Wir haben einen Vater, der sich für seinen Beruf schämt und der versucht, diesen Beruf zu verheimlichen. Das führt zu einer gewissen Instabilität innerhalb der Familie. Als die Kinder erfahren, was der Vater macht, stellen sie Fragen. Warum wussten wir das vorher nicht? Und warum erfahren wir jetzt erst davon? Man sieht, dass sich die Beziehung innerhalb der Familie und die Beziehung der Familie mit der Außenwelt ändert. Und das ist auch der eigentliche Rahmen der Erzählung. Es zeigt, wie die Minderheit für die Mehrheit des Volkes Entscheidungen trifft. Und es zeigt auch die Instabilität in den Beziehungen der Familienmitglieder. Am Ende des Films bekommen wir immer mehr Informationen über die Vergangenheit des Vaters. Und das erklärt auch viel, was dazu geführt hat, dass der Vater ein Teil von diesem Repressionssystem geworden ist.
Weil Sie sagten, die Minderheit, Sie nehmen ja auch Bilder von, also dokumentarisches Material, Handymaterial in den Film hinein, von den Demonstrationen, von der Polizei, die Menschen zusammenschlägt, die an den Demonstrationen nach dem Tod von Mahsa Amini im Herbst 2022 teilgenommen hat. War das auch ein Grund, um diese Spannung zwischen der Minderheit und der Mehrheit zu zeigen?
Diese dokumentarischen Teile, die Handyaufnahmen von BürgerInnen, waren für mich extrem wichtig. Und zwar aus drei Gründen. Erstens haben diese Filme gezeigt, wie wichtig die sozialen Medien bei den Demonstrationen im Iran waren. Zweitens zeigen diese Videos die Brutalität des Regimes und wie massiv das Regime die Menschen unterdrückt hat. Und sie zeigen, wie viel Mut und Courage die jüngere Generation hat. Und der dritte Aspekt war für mich die Wahrheit, die in diesen Filmen steckte. Die Filme waren so aussagekräftig, dass ich sie in meinen Film einbetten musste, weil sie auch von sich aus viel gezeigt haben. Das hätte ich nicht reproduzieren können.
Ihr Film beantwortet die Frage vielleicht auch, aber ich stelle die Frage trotzdem. Sie haben bei der Pressekonferenz in Cannes gesagt, dass Sie der Meinung sind, dass das iranische Regime zu jeder Form von Terror fähig ist. Aber Sie haben gefragt, warum das Regime solche Angst vor den Geschichten hat, die wir, also Sie, in den Filmen erzählen. Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ja, ich glaube, morgen.
Ich habe keine konkrete Antwort, aber ich kann es so beantworten, dass dieses totalitäre Regime immer versucht, die Wahrheit zu verheimlichen. Und deswegen hat es Angst vor den Filmemachern, die sich nicht nach der Zensur richten und die versuchen, Geschichten zu erzählen, die nah an der Realität des Lebens im Iran sind.
Der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof. Sein neuer Film Die Saat des heiligen Feigenbaums kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos, am ersten Weihnachtsfeiertag. Das ist ein aktueller Kinostart, aber der Film gehört gleichzeitig auch in einen Rückblick in das Jahr 2024, denn der Film hat uns schon seit Mai begleitet, seit seiner Weltpremiere beim Filmfestival in Cannes. Und wenn ich sage, hat uns begleitet, dann meine ich damit auch meine beiden KollegInnen, die das ganze Jahr über hier bei Vollbild quasi Partner in Crime sind. Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Hallo.
Hallo, hallo.
Hallo, hi.
Ja, also wir wollen auf dieses Jahr 2024 zurückblicken in dieser Sendung und ich muss das konkretisieren. Wir blicken auf das internationale Jahr zurück, denn wir haben es etwas zweigeteilt. Du, Patrick, schaust in der kommenden Woche auf das Filmjahr aus deutscher Sicht. Aber lasst uns dann jetzt mit Die Saat des heiligen Feigenbaums beginnen. Für mich ist es wahrscheinlich der wichtigste Film dieses Jahres. Wie ergeht's euch?
Ja, das ist ein sehr guter Film, auch ein sehr wichtiger Film für dieses Kinojahr, weil er ja auch die Gegenwart dieses Jahres mitverhandelt hat. Also künstlerisch hatte ich vielleicht andere Favoriten, aber diese Geschichte des Films und die Verzahnung mit dem Exil des Regisseurs, und er hat ja im Interview auch gerade gesagt, dass diese Fragen Heimat, die Bilder von Flucht und Ankommen ihn beschäftigen, und das waren ja letztendlich die Geschichten des Jahres.
Ja, und dass wir sozusagen die große Weltpolitik dann an einem Küchentisch erzählt bekommen, also aus nächster Nähe, das hat mich total beeindruckt. Und auch, wir lernen da ja Mädchen kennen, die erst so langsam mitbekommen, was ihr Vater eigentlich macht, dass ihr Vater ein System mit am Laufen hält. Und wie sie dann so langsam zu, ja, man kann schon sagen, Sand ins Getriebe werfen, das hat mich schon sehr beeindruckt.
Er ist ja jetzt weiter als deutscher Oscar-Kandidat. Er steht auf der Oscar-Shortlist. Es gab im Vorfeld, als der Film als deutscher Oscar-Kandidat ins Rennen ging, Diskussionen darüber, ob der Film wirklich ein guter deutscher Oscar-Kandidat ist. Ist das für euch eine berechtigte Frage?
Ja und nein. Also ich finde, dass German Films, das ist ja die Auslandsvertretung des deutschen Films, die ja letztendlich die Entscheidung treffen, welcher Film da ins Oscar-Rennen geht, ermöglicht damit der amerikanischen Akademie endlich mal eine Debatte zu führen, der sie jahrelang aus dem Weg geht. Nämlich, wie gehen wir um mit diesen Werken von Regimegegnern, von einem Kino aus China, aus dem Iran, aber es gibt ja auch andere Länder, das eben nie die Chance hat, offizieller Kandidat zu werden. Und ich glaube, dass Deutschland hier eine Debatte auslösen könnte. Wie gehen wir um denn mit diesen Filmen, die letztendlich es nie dahin schaffen, weil sie den offiziellen Stellen nie genehm sind. Es gäbe aber natürlich auch gute deutsche Filme dieses Jahr, die man hätte schicken können, aber das ist eine interessante Entscheidung.
Ja, also das mit der Debatte finde ich auch wichtig. Da muss ich dann auch an Jafar Panahi und Taxi Teheran denken. Mhm. Der hätte sicher Chancen auf einen Oscar damals gehabt. Und ich finde es aber auch, wenn ich jetzt mal intern das so sagen kann, gar nicht so schlecht, weil wir haben viele Produzenten, Produzentinnen, die international tätig sind. Also mit deutschen Geldern. Also warum soll man das nicht auch auszeichnen? Gehört das nicht auch zur deutschen Kinolandschaft? Und dann ist mir noch eingefallen, Michael Haneke ist eigentlich auch kein Deutscher, sondern ein Österreicher, war aber eine deutsche Produktion. Da wurde das überhaupt nicht zur Debatte gestellt. Gut, es war ein deutschsprachiger Film, aber geht es in unseren Zeiten überhaupt noch um deutschsprachig, farsisprachig oder sonst was? Sind wir nicht eigentlich schon weiter in der Entwicklung?
Ja, das wollte ich fragen. Sind Nationalitäten, sind Grenzen eigentlich noch berechtigt in Zeiten der Europäischen Union, aber natürlich auch in Zeiten von erstarkenden nationalen Tendenzen, oder?
Ja, ich will daran erinnern, dass zum Beispiel Agnieszka Hollands Film Green Border eben nicht geschickt worden ist, weil die Peace-Abgeordneten, die dafür zuständig waren in Polen, das nicht wollten, weil der Film ihnen nicht genehm war. Also wir müssen gar nicht in so Hardcore-Regime wie den Iran gucken, um zu sehen, dass mit Film auch Politik betrieben wird. Und natürlich geht es bei den Oscars hier um die englische Sprache vor allem. England schickt hier einen Hindi-Film als englischer Oscar-Kandidat rein. Also die Sprache ist ja nun wirklich irrelevant, denn das Kino, die Bilder, das ist eigentlich die große internationale Sprache.
Jetzt wissen wir nun auch seit Dienstag, wer die anderen Filme sind, die es auf die Oscar-Shortlist für den besten internationalen Film geschafft haben. Einer ist bei uns angelaufen, Emilia Perez von Jacques Audiard. Einer kommt Anfang des Jahres, das Mädchen mit der Nadel mit Trine Dürholm als undurchsichtiger Pflegefamilienvermittlerin nach dem Ersten Weltkrieg, der dänische Oscar-Kandidat. Ja, ihr beiden, was sagen diese Filme über das Kinojahr 2024 aus?
Ja, egal wie wir die Filme jetzt im Einzelnen finden, es war doch eine wunderbare Bandbreite, die wir geboten bekommen haben. Also man kann schon sagen, dass das Kino versucht oder die Macher des Kinos die Grenzen immer wieder auszuloten, sich was einfallen zu lassen. Und ich meine, ein Musical wie Emilia Perez über die Geschlechtsangleichung eines Drogenbarons zu machen, das muss man auch erstmal bringen. Hm. Oder du hast gerade den Film mit Trine Dürholm erwähnt. Das ist ja ein großartig fotografierter Schwarz-Weiß-Film, der einfach von den Überlebensnöten einer Frau Ende nach dem Zweiten Weltkrieg in Dänemark erzählt. Also auch formal geht er völlig andere Wege, weil er eben nicht realistisch erzählt, sondern überhöht und stilisiert. Und vielleicht deshalb auch dieser Geschichte dieser Frau und der anderen Frau, also der Engelmacherin Trine Dürholm, näher kommt. Und auch ein Film, der bald ins Kino kommt, der vielleicht noch mit unserer Debatte eben zu tun hat, ist Universal Language, der kanadische Oscar-Beitrag. Da wird nämlich Farsi gesprochen, auch wenn es in Kanada in einem verschneiten Kaff spielt. Und dieser Film holt den tiefen Humanismus des iranischen Kinos nach Kanada.
Ich würde Anke auf jeden Fall recht geben. Also die Tendenzen, die es schon in den letzten Jahren gab, die haben sich dieses Jahr fürs Kino extrem verdeutlicht. Also im Arthouse-Segment sehen wir eine Bewegung zum Genre. Also Emilia Perez ist ja so ein schönes Beispiel. Dann diese Themen Identität und Selbstveränderung extrem präsent in allen Filmen, auch da irgendwie wieder Emilia Perez. Und auf der anderen Seite hatte ich schon das Gefühl, dass viele Filmemachenden vom Filmemachen und Erzählen selbst erzählen. Also der portugiesische Oscar-Beitrag von Miguel Gomes ist ja auch eine Frage, wie verändert sich das Geschichtenerzählen selbst? Und selbst Megalopolis von Francis Ford Coppola war ein großer Rückgriff auf den Stummfilm. Das heißt, diese drei Themen, das hat das Kino ja, finde ich, schon extrem wieder bestimmt.
Und wir haben ja eben schon über die Internationalisierung gesprochen. Die Oscar Academy ist da ja vielleicht auch ein ganz guter Gradmesser, denn früher war es ja irgendwie der Film für den besten, wie hieß es, nicht englischsprachigen Film, und das ist ja jetzt auch aufgeweicht. Also bestimmt der internationale Autorenfilm auch mehr und mehr die Oscars.
Ja, aber das ist nicht gut für Hollywood, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich finde, die Oscars sind weiterhin die Auszeichnung der amerikanischen Filmindustrie. Es ist ja eine Geste, dass sie diese anderen Filme auch einladen wollen. Ich finde es immer schwierig, wenn dann wie letztes Jahr zum Beispiel Anatomie eines Falls den Oscar für das beste Drehbuch bekommt. Ein französischer Film. Heißt das, dass das Drehbuch von May December von Todd Haynes, einer der Filme des Jahres für mich, ein schlechtes Drehbuch hatte? Was sagt das den amerikanischen Drehbuchautoren? Also es zeigt sich ja immer wieder, wenn sowas wie Parasite oder Anatomie eines Falls dominant ist, dass es in Hollywood letztendlich kriselt.
Ja, aber können wir überhaupt nur noch von Hollywood reden? Ich meine, Todd Haynes ist ja nun nicht Hollywood, sondern der Film May December wurde von einem unabhängigen Produktionsfirma gemacht.
Ja, ein amerikanischer Film, ne?
Ja, das ist ja immer noch die aber das finde ich eben diese interessante Entwicklung. Also auch wenn wir bei den US-amerikanischen Produktionen bleiben, es ist mehr der Autorenfilm, der zählt in den letzten Jahren im Oscar. Und das finde ich schon eine spannende Entwicklung. Und ich finde es aber eigentlich dann auch ganz schön zu sehen, wie dieser korrespondiert mit den internationalen Filmen. Und das kann man mit 10 Nominierungen eigentlich auch schon schaffen, egal wer dann am Ende gewinnt, oder?
Interessante Frage, die du aber auch stellst. Was ist eigentlich Hollywood heutzutage? Eine Frage, zu der wir dann auch noch kommen. Erstmal ein Blick auf den internationalen Autorenfilm anhand der Oscar-Shortlist, die am Dienstag bekannt gegeben wurde. Letztes Jahr hatte der Streik der Schauspieler und AutorInnen Hollywood für Monate lahmgelegt. Viele sagten gravierende Folgen für das Kinojahr 2024 voraus. Trotzdem blickte man Ende 2023 in Hollywood mit verhaltenem Optimismus ins neue Jahr. Aber klar ist, Hollywood befindet sich in einem dramatischen Umbruch. Und hinzu kommt, dass zum Schrecken vieler Kreativer und Stars auch noch Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Christian Berndt über ein Filmjahr, das Hollywood in Depressionsstimmung versetzt hat.
Hier ist Freude für euch in Rileys Kopf. Applaus, Applaus!
Alles steht Kopf 2 ist einer von mehreren Hollywood-Kino-Hits, die dieses Jahr viel Publikum anlocken. Die Zuschauerzahlen lagen 2024 im Durchschnitt der letzten Jahre und gerade gegen Jahresende hat das Hollywood-Kino noch einmal zugelegt, so der ARD-Korrespondent in Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Wicked und Vaiana 2 sind wahnsinnig gut gestartet. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, so gut wie das jetzt gestartet ist, kann 2025 auch richtig gut werden.
Der Streik in Hollywood letztes Jahr hat sich auf die Einspielergebnisse 2024 erstaunlich gering ausgewirkt. Für den Produktionsstandort hatte er dagegen größere Folgen.
Es ist Tatsache, dass um die 15% weniger Menschen aktuell in der Unterhaltungsbranche beschäftigt sind als noch vor ein, zwei Jahren und es auch weniger Produktionen gegeben hat, ungefähr ein Drittel. Das hängt zum Teil noch am Streik, aber es ist eben auch eine Geschichte, die sich so ein bisschen in die Zukunft hinein entwickelt, weil die Studios eben dran arbeiten, Kosten zu senken.
Auch wenn sich die Auswirkungen des Streiks in Grenzen gehalten haben, ist die Stimmung in Hollywood am Jahresende im Keller, wie der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough erzählt.
Es ist eine komplette Katastrophe. Es gibt vielleicht ein paar Lichtblicke. Wicked ist gerade super gelaufen, aber insgesamt ist es die Vollkatastrophe. Jedes Studio hat Kürzungen vorgenommen und mehr werden folgen. Hunderte, wenn nicht Tausende, haben ihre Jobs verloren in diesem Jahr. Alles ist so im Umbruch. Insofern Hollywood erwartet Schlimmes auch für 2025.
Nicht die Streiks sind der Grund für die Misere, so Roxborough. Viel gravierender ist, dass der Wandel zum Streaming das Fernsehgeschäft hat einbrechen lassen, mit dem die Studios bislang den größten Teil ihrer Gewinne gemacht haben. Aber viele Probleme seien von den Studios in den letzten Jahren auch selbst verursacht worden.
Die haben ihr ganzes Geschäftsmodell so schnell umorientiert und alles auf Streaming gesetzt, was wahnsinnig viel Kosten verursacht hat und nicht sehr viel reingebracht hat. Also wirklich, Disney ist die Einzige, die erst dieses Jahr damit Profit gemacht haben. Alle anderen machen nur Verluste und man hat am Ende nur Netflix, Disney und die Technologiefirmen, die ihr Geld mit Film und Fernsehen nicht machen müssen, wie Amazon oder Apple.
Die Studios haben völlig überschätzt, meint Roxborough, wie viele Streaming-Abonnements tatsächlich abgeschlossen würden. Und sie haben massiv unterschätzt, wie schwierig es ist, ein global agierendes Streaming-Portal aufzubauen.
Netflix ist auch tatsächlich der einzige Streamer oder in erster Linie Streamer, der wirklich gute Gewinne macht. Ist auf der anderen Seite auch kein Wunder, denn die sind ja seit Ewigkeiten im Geschäft. Die haben die entsprechende Erfahrung und die haben eben auch gelernt.
Für die Studios bedeutet dieser Wandel, meint Scott Roxborough, dass sie sich schleichend aus dem Fernsehgeschäft zurückziehen und neue Modelle für ihre Streaming-Portale suchen werden. Das Kinogeschäft aber, so Roxborough, wird für sie wichtig bleiben.
Die Studios setzen nach wie vor auf ganz große Filme, Filme, die bekannt sind von der Marke her, sei es Sequels oder sei es wie Wicked, basiert auf einer sehr erfolgreichen Broadway-Show und versuchen alles, was irgendwie nach Risiko riecht, zu vermeiden. Für mich bedeutet das eine richtige Spaltung zwischen die ganz, ganz großen Produktionen und die viel kleinere, unabhängige Filme.
Und der Mittelbau, der früher das Kinogeschäft ausgemacht hat, Komödien und Thriller, wird mehr und mehr ins Streaming wandern, so Roxborough. 2024 steht exemplarisch für den anhaltenden Trend zum Sequel. Unter den 14 weltweit erfolgreichsten Filmen dieses Jahr sind 13 Fortsetzungen und eine Musical-Verfilmung. Abgesehen von den wirtschaftlichen Krisen hat noch ein ganz anderes Ereignis die Stimmung unter Hollywoods Kreativen verdüstert, die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten.
Einige haben jetzt Angst, dass eine gewisse Selbstzensur stattfinden könnte von den Studios, dass Themen, sei es LGBTQ oder Abtreibung, viel schwieriger sein werden, durch ein Studio zu bekommen.
Diese Sorge hält Roxborough für real. Schon in den letzten Jahren habe Hollywood versucht, mit Serien wie Yellowstone auch das konservativ-ländliche Publikum stärker zu gewinnen. Und auch die Studios, die sonst traditionell den Republikanern zuneigen, würden nun präsidiale Einflussnahme fürchten. Trump hat zum Beispiel einen Moderator des zu Disney gehörenden Senders ABC wegen Verleumdung verklagt.
Das ist jetzt der Punkt, wo Trump dann auf die großen Studios auch offensichtlich Wirkung hat. Disney hat das jetzt außergerichtlich geregelt mit, Achtung, 15 Millionen Dollar an eine Stiftung. Es gibt schon eine Menge Beobachter, die sagen, nicht nur die Pressefreiheit ist potenziell bedroht, auch in der Kunst droht möglicherweise so eine Schere im Kopf.
Nach Meinung mancher Beobachter hat Disney zu schnell nachgegeben. Ob Trump das ihm verhasste Hollywood tatsächlich ins Visier nimmt, wird sich zeigen. Er würde die verunsicherte Filmindustrie jedenfalls in einer massiven Schwächephase treffen.
Hollywood ist in Katerstimmung, das haben wir eben von Christian Berndt gehört. Und wir wollen darüber weitersprechen mit meinen beiden Vollbild-KollegInnen Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Ihr beiden, da kommt einiges zusammen, haben wir eben gehört. Eine Krise, die zum Teil selbstgemacht ist, vor allem. Stimmt ihr dazu?
Ja, definitiv. Also es ist ja die große Frage, seit es Hollywood gibt, wie mache ich Geld mit einem Film? Und es gibt keine Antwort auf diese Frage, sonst hätten ja alle schon sehr viel Geld gemacht und würden sich keine Sorgen machen. Aber wie es im Beitrag schon angeklungen ist, und das ist nochmal wichtig zu betonen, durch die Pandemie war die Verführung zu sagen, Streaming ist der neue heilige Gral des Kinomachens enorm groß. Und man muss nochmal betonen, hunderte Milliarden Dollar wurden da in einen Markt geworfen, der sich nicht als Markt herausgestellt hat. Und es ist die Arbeitslosigkeit, die es jetzt Hollywood gibt, dieser Braindrain von Kreativen, die in die Werbeindustrie abziehen, der ist enorm. Ich denke schon, dass das selbst gemacht ist und keiner weiß wirklich, wo lang es geht. Da ist wirklich eine Verzweiflung zu spüren.
Ja, weil eben Hollywood-Katerstimmung, ich frage mich mal, wann war denn eigentlich die Party? Weil ich habe mich fragt mich, sind wir nicht in einer Endlosschleife? Hätten wir nicht vor 8 oder 15 Jahren auch schon sagen können, boah, die wiederholen sich doch nur immer Die Hard von 1 bis 5 oder auch Star Wars von George Lucas. Dann wurden dann auf einmal Prequels gedreht. Also man muss sich dem auch stellen, Hollywood ist eine Industrie, die, wenn mal Erfolg da war, das aber auch bis ins letzte Detail ausbeutet, wiederholt und sonst was. Aber man muss auch sagen, irgendwann kommt immer wieder was Neues und vielleicht kommt ja irgendwie ein ganz neuer Fantasy-Stoff oder boomt wieder Science-Fiction oder sonst was. Also ich gebe da die Hoffnung nicht auf, aber ich gebe dir natürlich recht, das wird der Arbeitslosigkeit und was jetzt da abgezogen wird, nicht helfen. Also Hollywood muss sich da auch neu aufstellen.
Geld ist auf jeden Fall eine Frage. Viele Geldquellen sind versiegt. Andererseits stimmt auch, Hollywood war immer ein Quell großer kreativer Menschen. Und wenn ich sehe, dass ein Film wie The Brutalist, der zwar erst im Januar anläuft, aber der ist schon so ein Film des Jahres für mich, für 10 Millionen Dollar ein Production Value, eine Wertigkeit auf der Leinwand schafft, die 150 Millionen Dollar Produktion nicht schaffen, sehen wir ja, es geht ja auch. Nur es ist schon ein Strukturproblem, das darüber hinausreicht. Hollywood ist wirklich in einer tiefen Krise.
Ja, was ich dann auch gerne anmerken würde, Hollywood ist in einer Krise, aber das US-amerikanische Kino eigentlich nicht, weil es gibt ja auch Produktionsfirmen und Verleihfirmen wie A24 oder Neon, die sich ja gesagt haben, wir machen Independent-Filme für das Arthouse-Kino, also für das Multiplex-Kino. Und das funktioniert doch. Mit The Brutalist ist jetzt, glaube ich, 24 gewesen. Neon hat Anora, der ja auch sehr gut lief. Also da tut sich ja trotzdem noch was. Also es gibt noch viele interessante, spannende Geschichten aus den USA. Und diese Produktionsfirmen sind ja auch dann, die haben dann ja auch die Filme gemacht, die aus ganz anderen Perspektiven erzählt wurden. Also aus koreanischer Einwanderer, japanischer Einwanderer und so weiter. Also denk mir an den Erfolg von Past Lives über eine Koreanerin, die dann in Amerika groß geworden ist.
Oder
also
auch da tut Poor sich Things was, aus ja. dem letzten Jahr. Also ja. heißt es dann, Qualität setzt sich doch durch, man muss nur ein bisschen was riskieren?
Ja, setzt sich durch. Ist immer die Frage, wenn wir jetzt hier jemanden von Disney oder von A24 sitzen haben könnten, das sind andere Geschichten natürlich. Ich meine, hier geht es wirklich um viel, viel Geld. Was funktioniert denn gerade? Letztes Jahr hatten wir mit Oppenheimer und Barbie eine Idee von vielleicht einem Kino, das funktioniert, dass dieses Jahr aber nicht, das wurde nicht angeknüpft. Also ich habe nichts gesehen, was in diese Richtung hätte gehen können dieses Jahr.
Was aber an den Kinokassen offensichtlich immer noch funktioniert, sind die ganzen Prequels, Sequels. Also wenn wir uns anschauen, Alles steht Kopf 2 war ganz oben, Ich einfach unverbesserlich 4, Dune Part 2, Vaiana 2, alle in den Top, glaube 10, 15. Also die funktionieren kommerziell, merkt man denen aber auch filmisch an, dass sie, wie wir gehört haben, Hollywood scheut das Risiko, dass sie auf Nummer sicher gehen.
Beetlejuice 2, Gladiator 2,
Stimmt,
Joker 2,
ja.
da gab es noch so einiges, ja. nicht wahr, Anke?
Ja, aber ich finde zum Beispiel, wenn wir jetzt Dune nehmen, da ist ja ein Autorenfilmer am Werk, also Denis Villeneuve. Und das finde ich immer ganz spannend, dass Hollywood dann doch manchmal auf Autorenfilmer, Filmerinnen zurückgreift, um solchen Fantasy-Stoffen, Science-Fiction-Stoffen nochmal, dass ein anderer Angang möglich ist, ästhetisch, aber auch von den Geschichten. Also dass es da dann nochmal auch um...
Aber funktioniert das? Ich könnte jetzt auch Barry Jenkins ins Rennen werfen, König der Löwen, auch ein Prequel,
aber
Remake.
Aber läuft er nicht sensationell schon gut?
Nein, das wird sich noch zeigen, aber er distanziert sich ja schon von dem Projekt.
Die Frage ist, ist dann Hollywood doch stärker als die Autorenfilme, die da eingekauft werden, oder sind die nicht nur Feigenblatt?
Natürlich, Chloe Zhao gewinnt den Oscar, macht dann einen Superheldenfilm, der absolut floppt. Natürlich probiert man das in Verbindung zu bringen. Man lässt diesen Menschen aber kein Umfeld, weil wenn du einen Comic verfilmst, hast du ein Stylebook vor dir als Regisseur, da kannst du noch so viele goldene Palmen mitbringen. Das interessiert die großen Hollywood-Produzenten nicht. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass diese Welle an Sequels und Prequels, natürlich gab es sie immer und Hollywood hat Innovation immer über Varianz geschaffen letztendlich. Aber es ist schon auch ein Zeichen dafür, dass die großen Studios in Händen von Private Equity für die Unternehmen sind, die ganz deutlich machen, ihr habt hier unser Wall Street Geld, aber wir wollen Profit sehen. Und Profit lässt sich über dieses kleine Wort IP machen. Intellectual Property, also Geschichten, die sich schon bewährt haben. Also Comics, die bekannt sind, Bücher, die bekannt sind, Figuren, die bekannt sind, fiktionale, die kann man ausschlachten. Und das funktioniert ja noch. Aber die kreative Seite des Blockbuster-Films, und nur über den rede ich, die ist quasi ausgelöscht. Die gibt es so gut wie gar nicht. Originäre Stoffe, die groß erzählt werden wollen, die kommen gar nicht zum Zug. Und das ist wirklich schade.
In diesem Zusammenhang fand ich ein Interview ganz spannend, was ich dann noch gelesen habe, wo es darum geht, um die Vermarktung. Also, dass zum Beispiel Sportler, Sportlerinnen auf TikTok viel besser präsent sind als jeder Hollywood-Star. Also, dass es da auch noch in der Vermarktung unheimlich großen Nachholbedarf gibt, dass diese, ja, Hollywood, dieses große System eben auch schleppend ist und da eben auch immer so nochmal Anschubhilfe braucht.
Wir haben ja auch eben gehört, dass der Mittelbau zum Streaming wandert. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das eigentlich für die Filmproduktion, für die Rezeption, für das ganze Ökosystem?
Ja, es bedeutet, dass ein Regisseur wie Kevin Costner, der meiner Meinung nach zwei der besten 90er-Jahre-Filme aus Hollywood gemacht hat, jetzt mit seinem Western-Projekt Horizon eben an den Kinokassen brutalst floppt, das muss man ja sagen, aber im Streaming plötzlich ein Riesenpublikum zieht. Gerade weil es so eine Serie, haben wir ja auch gerade gehört, wie Yellowstone gibt. Also der Neon-Western, der boomt ja im Streaming. Ich würde der These, ob der Mittelbau nicht funktioniert im Kino, trotzdem widersprechen. Auch wenn die Zahlen natürlich für diese These sind. Ich glaube, Anke hat schon so Filme wie Anora erwähnt. Es gibt Filmemacher, die aus einer eher Autorentradition kommen, die vielleicht auch was aufgeben dafür. Die versuchen eben ein größeres Publikum anzusprechen, populärer zu erzählen und trotzdem eben mehr Gegenwart in ihre Geschichten zu bringen und knüpfen dann an 80er Jahre amerikanisches Kino, das das ja geschafft hat. Die frühen Filme von Jonathan Demme zum Beispiel. Das ist irgendwie Hollywood. Gleichzeitig ist es so eine schöne Amerikaner-Erzählung. Also es passiert was. Also sagen wir mal so, es gibt Widerstand.
Ja, und um bei den Zahlen zu bleiben, also auch wenn ein Kinofilm erstmal floppt, ist das trotzdem immer noch eine Werbung für den Streamingdienststart. Also tendenziell scheint es so zu sein, wenn ein Film im Kino war, wird er hinterher auch mehr angeklickt. Habe ich in mehreren Statistiken jetzt gelesen.
Patrick, wenn du sagst, die Gegenwart in den Film holen oder wie du es genannt hast, man versucht ja immer so Themen zu finden und in diesem Jahr waren das die politischen Krisen, die Kriege. Nun reflektiert ja gerade das fiktionale Kino nicht direkt diese akuten Krisen, aber Krieg im Kino hat in diesem Jahr schon irgendwie eine besondere Rolle gespielt. Oder wenn ich an Filme denke wie etwa Civil War oder Kate Winslet als Kriegsfotografin, Lee Miller in Die Fotografin.
Ja, genau. Die beiden Filme sind ja interessant, weil beide Hauptfiguren sind ja Kriegsfotografen. Also hier ist die Frage, welches Bild machen wir uns vom Krieg und wie wird Krieg dargestellt? Beide Filme schöpfen das Potenzial dieser Idee nicht aus. Ich glaube, es war Plato, der sagte, nur die Toten kennen das Ende des Krieges. Also man könnte schon im Film reflektieren immer noch, was Krieg für uns bedeutet, welche Bilder wir vom Krieg haben, wie wir jetzt zurzeit Krieg wahrnehmen. Ich habe das Gefühl, dass die Filme schon dahinter zurückfallen, dass sie eher an generischen Dramaturgien hängen. Es ist schade. Ich finde, es ist eher eine verpasste Chance, auch wenn der Krieg und das Kino immer eine fatale Allianz sind, seitdem es das Kino gibt, das ist leider immer auch mit relativ negativen Untertönen versehen.
Aber in diesem Zusammenhang fand ich ja dann Filme wie Blitz von Steve McQueen relativ spannend, weil er ist ja sehr konventionell gedreht. Ja. Also man denkt, das ist verstaubtes Kino erstmal, man muss sich auf diese Bilder einlassen, aber dann öffnet sich ja sein Film auch zu einer Geschichte über den Rassismus in London. Also man kämpft gegen die Nazis, hat aber den eigenen Rassismus vor der Haustür und muss auch sich erstmal darum kümmern. Und ich glaube, da braucht es vielleicht dann manchmal auch wieder einen klassischen Zugang, um nochmal eine andere Perspektive aufzumachen.
Ein anderes Thema auch seit vielen Jahren sind Geschlechterrollen im Film, was ein Thema, was uns immer wieder begleitet. In diesem Jahr einige Filme, die das Altern und den weiblichen Körper in Szene gesetzt haben. Zwei davon, The Substance und Anora, gefeiert für ihre feministische Haltung häufig von Kritikerinnen. Ich sehe diese feministische Haltung überhaupt nicht. Wie geht's euch?
Bei beiden Filmen nicht. Weder bei Anora noch bei Substance.
Noch weniger bei The Substance, weil ich finde, dass diese Frau, bei der es ja um eine alternde TV-Moderatorin geht, die eigentlich gerne sich die Jugendlichkeit zurückkaufen möchte und dabei einen sehr hohen Preis zahlt, sie eigentlich ständig vorgeführt wird und lächerlich gemacht wird. Also ich sehe da den Feminismus nicht. Und bei Anora, wo es um eine Sexarbeiterin geht, die sich auf einen russischen Oligarchensohn einlässt, sehe ich, dass sich die Kamera sehr an ihrem weiblichen Körper ergötzt und nicht immer, wie der Film behauptet, an ihrer Seite ist.
Da fange ich mal bei Substance an. Also ich finde ja, dass sie nicht vorgeführt wird, sondern sie kämpft ja gegen ihr eigenes Bild an. Das ist doch eher so wie Oscar Wilde. Also man will immer jung bleiben. Und dieser Wunsch, immer jung zu bleiben, sagt doch auch viel über eine Industrie aus. Und ich finde, der Film schlachtet das dann schon im wahrsten Sinne bis ins blutigste Detail aus. Aber ich fand trotzdem, dass es einen Überhang gab, einen Subtext, der viel sagt, was es heißt, als Frau eben im Showbusiness tätig zu sein. Und du bist ja der große Fan von Anora.
Ja, ich mochte auch The Substance. Aber ich muss vorneweg schicken, dass ich die beiden Filme auch wirklich nicht feministisch lese. Und ich glaube, dass die das auch nicht standhalten. Ich glaube, die sind wirklich nicht feministisch. Also ich muss Susanne recht geben. Anora ist zum Beispiel auch eine Figur, die ich recht komplex finde und sehr nah auch an den Figuren des Kinos der Gebrüder Dardenne, weil sie ja eine Figur ist, die über ihre Umwelt, über ihre ökonomische Realität erzählt wird. Was ich einen spannenden Zugang einfach dahin fand. Es ist jetzt nicht alles perfekt. Das Gleiche gilt auch für die Figur von The Substance, der mich auf eine ganz andere Art begeistert hat als ein absurdes Märchen, als Horrormärchen, als Sunset Boulevard-Variante. Das Problem ist halt immer, wenn ich mit dieser Idee des Feminismus drauf gucke, komme ich immer schnell zu dieser Idee, Männer kommen vom Mars, Frauen von der Venus und irgendwie gucke ich da auf eine andere Erotik des Films. Ja.
Okay, fragen wir doch mal anders. Wo stehen wir denn im Jahr 2024, wenn es um Geschlechterbeziehungen geht im Film?
Das ist aber jetzt, mit Fontane zu sprechen, ein weites Feld.
Ja, aber also Emilia Perez ist doch ein gutes Beispiel. Wir haben doch einen Film, an dem wir uns abarbeiten, Emilia Perez, ein Trans-Musical letztendlich. Und das interessanteste Kino dieses Jahres, fand ich schon, war das Kino, das die Frage nach Identität und Rollenwechsel gefragt hat. Ein Film, der einem vielleicht jetzt nicht sofort einfällt, aber einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahres ist Hitman von Richard Linklater, der auch darüber spricht, männlich, da ist der Held ein langweiliger Katzenbesitzer, der seine Studenten nervt, aber plötzlich wird er vom FBI engagiert.
Mit der Knarre, ja.
Ja, und er spielt und du siehst, es ist alles irgendwie letztendlich im Wandel, es ist alles Identität, ist ein Spiel. Und die interessantesten Filme dieses Jahr haben das Spiel von Identitäten für mich wirklich durchgespielt, auch was Geschlechteridentität.
Love Lies Bleeding würde mir noch einfallen.
Super Beispiel.
Ja, das
Kristen Stewart.
Aber zu Hitman würde ich dann doch nochmal gerne bemerken, mit der Knarre wird man dann zum Mann. Also es bleibt das phallische Symbol. Also
ja, man wird zu einer Form von Anziehung, von der er selber ja erschreckt. Man hat ja auch Angst vor seinem eigenen Bild.
Ja, aber sie dann auskostet. Aber Love Lies Bleeding finde ich einfach auch ein schönes Beispiel über Identitäten, weil da vielleicht ist ja die Hauptfigur von Kristen Stewart gespielt doch auch ein bisschen ähnlich der Anora-Figur, weil es ja auch ein bisschen Proletariat ist, Überlebenskampf und sonst was. Und sie, ja gut, ihr Körper verändert sich jetzt nicht, aber dafür der Körper ihrer Freundin. Also durch die Freundin, die dann diese Mittel nimmt und Superkräfte entwickelt, passiert dann wieder was. Also es ist auch eine interessante Konstruktion.
Körperlichkeit hatten wir auch bei A Different Man, wo es darum geht, ich bin hässlich, ich möchte schön sein, aber ist Schönheit nicht auch ein Fluch und ist vielleicht eine Hemmung etwas, was ich mir aufbaue. Vielleicht sollten wir den Schauspieler Sebastian Stan mal erwähnen, der den Donald Trump uns gegeben hat, aber auch in A Different Man diesen Schönling. Also wo auch Identität als Frage von körperlicher Darstellung durchgespielt worden ist. Ich fand, um auf die Ausgangsfrage von Susanne einzugehen, das Kino hat sich wirklich mit der Idee von Körper und Identität, auch Geschlechter, auch binärer Geschlechteridentität extrem auseinandergesetzt dieses Jahr. Manchmal mit besseren Ergebnissen, manchmal mit schlechteren, aber es ist auf dem Auge, finde ich, nicht ganz blind.
Der Bogen jetzt zur künstlichen Intelligenz, der wirkt vielleicht etwas erzwungen, wenn ich vielleicht ihn versuche zu machen darüber, dass die künstliche Intelligenz ja auch Körper verjüngen kann oder älter machen kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns in diesem Jahr auch beschäftigt hat. Und ein Trend scheint sich ja immer mehr herauszukristallisieren, nämlich dass spezielle KI-Tools in die Filmproduktion eingebunden werden, oder?
Ja. Definitiv. Also das Verjüngungsmoment ist ganz stark. Ich meine, wir hatten auch Mufasa letztendlich. Auch das ist ein Film, der zu 90% KI generiert ist. Und es ist beeindruckend, was für Welten da möglich sind. Es sind aber Tools. Und ich glaube, die Menschen, die sie benutzen, die sind immer noch wichtig. Und die sind letztendlich die Kreativgeber.
Aber was ich ganz erschreckend finde, ist Black Dog. Dieser wunderbare chinesische Film, der wurde ja mit der KI hier synchronisiert. Das klingt alles sehr steril. Und ich habe jetzt einen Fernsehbeitrag darüber gesehen, dass Schauspieler, wenn sie eine Serie übersetzen, 500 Euro bekommen. Das sind bei 10 Folgen 5.000. Wenn sie nur ihre Stimme verkaufen, nur 800 Euro. Also da müssen noch unheimlich viele Verhandlungen geführt werden.
Künstliche Intelligenz, ein Thema, das in der Filmindustrie wichtiger denn je ist. Anke und Patrick bleiben uns erhalten. Aber Dennis Kastrup hat für uns mal zurückgeblickt und geschaut, wie die KI sich entwickelt hat in letzter Zeit.
Will Smith isst Spaghetti. Im Frühling 2023 sorgte das für Aufsehen, denn das Video war von einer KI generiert. In diesem isst Will Smith eben Spaghetti, aber alles gerät außer Kontrolle. Seine Bewegungen wirken ungelenk, die Nudeln fliegen herum und sein Gesicht macht unrealistische Grimassen. Solche von einer künstlichen Intelligenz erzeugten Videos per Texteingabe, sogenannte Prompts, sorgten vor 1,5 Jahren noch für viel Spott und Häme. Aber dann machte KI einen Sprung. OpenAI stellte einer begrenzten Gruppe von EntwicklerInnen, einschließlich DesignerInnen und FilmemacherInnen, Sora zur Verfügung. Das Netz war begeistert. Tech-YouTuber Henry Hasselbach sagte dazu:
Der 15. Februar 2024 könnte wieder so ein Moment wie damals der ChatGPT-Moment sein, der die Welt verändert. OpenAI hat eine neue KI vorgestellt namens Sora, die mich persönlich fast noch mehr flasht als damals ChatGPT.
Besonders beeindruckend war die Sequenz, in der eine Frau verbunden Leuchtreklamen im Regen durch das nächtliche Tokio läuft. Wie genau mit dieser KI gearbeitet werden kann, hat ein paar Wochen später das Künstlerkollektiv Shy Kids gezeigt. Im einminütigen Kurzfilm Airhead sieht man eine Person mit einem gelben Ballon als Kopf, unter anderem in der U-Bahn, auf einer Geburtstagsfeier oder auf Reisen. Mit seinem Team ausgedacht hat sich die Handlung Regisseur und Schreiber Walter Woodman.
Stories are about protagonists, right? You need
Geschichten haben Protagonisten. Man braucht in jeder Szene einen wiederkehrenden Protagonisten. Das war eine Herausforderung. Mit der derzeitigen Version von Sora ist es schwierig, etwas zu kreieren, das einen durchgängigen Handlungsstrang hat. Deshalb hat die Person einen Ballon als Kopf.
Well, they say everyone has something unique about them, something that sets them apart.
Die Texteingaben konnten zu dem Zeitpunkt nur ein paar Sekunden Filmmaterial erzeugen. Ein menschliches Gesicht ist aber so komplex und vielfältig, dass eine KI mit einem neuen Befehl niemals dasselbe Gesicht erzeugt hätte.
What do I love most about my predicament?
Mit der Wahl eines gelben Ballons haben die Macher in die Trickkiste gegriffen. Ein Ballon sieht nun mal so aus wie ein Ballon. Sora hat also ähnliche Bilder von einem Menschen mit einem Ballonkopf generiert. Deshalb konnten die einzelnen erzeugten Clips zu einem Kurzfilm mit einem Protagonisten zusammengesetzt werden. Seit vergangener Woche ist Sora für die Öffentlichkeit zugänglich. Es gibt aber auch einige andere Anbieter, wie zum Beispiel HeyGen oder Luma. Grundsätzlich gilt, je eindeutiger die Befehle, desto besser das Ergebnis. Dabei ist es vom Vorteil, bereits Erfahrung im Bereich Film zu haben. Detailgenaue Beschreibungen der Bilder und dazugehörigen Kameraschwenks sorgen für professionellere Videos. Mittlerweile werden auch beim Storyboarding, Schnitt und sogar Casting künstliche Intelligenzen benutzt. Nicht zu vergessen die Special Effects. Und was denkt Hollywood? Ridley Scott, Regisseur von Filmen wie Blade Runner, Alien und Gladiator, sagte der New York Times vor 6 Wochen, dass er künstliche Intelligenz in seinen Produktionen befürworte. Schauspieler Ashton Kutcher ging im Juni in eine ähnliche Richtung. Das Branchenmagazin Variety zitiert ihn folgendermaßen:
Warum sollte man ein Haus für eine Fernsehsendung filmen, wenn man es für $100 generieren kann? Das würde sonst Tausende von Dollar kosten. Action-Szenen, in denen ich von einem Gebäude springe, muss man nicht mit einem Stuntman drehen. Das kann man einfach mit KI machen.
Und genau das ist, wie in so vielen anderen Bereichen auch, das große Problem mit der künstlichen Intelligenz. Kutscher wird wohl weiter sein Gehalt bekommen, der Stuntman aber nicht. Außer man kopiert die Persönlichkeit des Superstars digital und benutzt sie als Avatar im Film. In Kalifornien, der Heimat von Hollywood, reagierte die Politik, was das Thema anging, im September plötzlich sehr schnell. Governor Gavin Newsom hat auf Anregung der SchauspielerInnen-Gewerkschaft SAG-AFTRA 2 neue Gesetze unterzeichnet. Dort heißt es unter anderem:
Die Verwendung ohne Zustimmung einer von künstlicher Intelligenz erzeugten digitalen Nachbildung, um die Stimme oder das Abbild eines Schauspielers oder Künstlers zu ersetzen, unabhängig davon, ob diese Person lebt oder tot ist, ist illegal.
Bisher sind die Gesetze nur in Kalifornien in Kraft getreten. Ob andere Bundesstaaten oder gar Länder folgen werden, bleibt abzuwarten. Am Ende wird es aber Menschen ohne große Erfahrung im Bereich Film nicht davon abhalten, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen. Denn mit ein paar Texteingaben und ohne großes Budget kann schließlich jede oder jeder von uns jetzt Filme drehen. Was das konkret für die Zukunft der Branche bedeutet, wird sich zeigen. To be continued.
Rückblick und Ausblick auf das Thema künstliche Intelligenz von Dennis Kastrup. Im Studio sind weiterhin meine beiden KollegInnen Anke Lewicke und Patrick Welinski. Wir haben hier in Vollbild viel über Hollywood gesprochen. Lasst uns jetzt auf den europäischen Film blicken. Der Europäische Filmpreis ist noch nicht lange her. Da hat sich das europäische Kino eigentlich ziemlich stark präsentiert, oder?
Ja, ich fand auch die Veranstaltung gut. Ich finde, die neue Präsidentin Juliette Binoche bringt so ein neues Selbstbewusstsein rein, auch so eine Würde, dass man sich nicht schämt, dass man hier Filme macht. Für mich kam übrigens auch einer der besten Filme des Jahres aus Europa, aus Rumänien, Do Not Expect Too Much of the End of the World von Radu Jude, weil er ja alles hat. Er erzählt Europa aus seiner schlimmsten Seite. Er ist lustig, klug, politisch, gewagt, prophetisch, aber es war doch wunderbar zu sehen, dass wir die Altmeister haben wie Almodovar, Odiar, dann so einen schönen Nachwuchs mit den Zürcher Brüdern, der Frühling des litauischen Kinos vielleicht mit dem Locarno-Gewinner Toxic und Sesse von Laurinias Barreixa, die Italiener mit Vermilion und La Chimera. Also nur europäische Filme gucken, das hat auch glücklich gemacht dieses Jahr.
Gleichzeitig hat der Europäische Filmpreis auch irgendwie gezeigt, wieder mal, wie sehr der Nahostkonflikt präsent ist in der Filmwelt. Also wir erinnern uns kurz an die Berlinale. Da gab es ja schon den Film No Other Land von dem palästinensisch-israelischen Regie-Duo Basil Adra und Yuval Abraham. Hat für Diskussionen gesorgt, ihre Preisverleihungsrede. Beim Filmpreis jetzt, beim Europäischen, hat der Film den Preis für den besten Dokumentarfilm gewonnen. Auch da gab es wieder eine Rede. Also die Frage an euch beide, wie sehr hat der Nahostkonflikt auch das filmische Jahr bestimmt?
Ja, vielleicht gar nicht so sehr auf der Leinwand, auch wenn es den einen oder anderen Film gab, sondern einfach wie dieser Film No Other Land auch wirklich instrumentalisiert wurde. Also das ging ja dann in Deutschland direkt mit einer Berichterstattung auch los, die gar nicht mehr differenziert hat. Da hieß es dann auf einmal, ein Regisseur hat gesagt, Israel betreibe Apartheid-Politik. Dass dieser Regisseur aber aus Israel kam, wurde in vielen Artikeln gar nicht mehr erwähnt. Also jeder hat sich so sein Bruchstück genommen, um sein Narrativ darauf zu setzen. Also das fand ich schon sehr, sehr schwierig. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Angst für die Berlinale. Und es gab ja dieses Interview, was Trisha Tuttle dem Guardian gerade gegeben hat, dass Filmemacher eben auch Angst haben, zur Berlinale zu kommen, weil sie dürfen nichts, also es geht ja nicht darum, was gegen Israel zu sagen, sondern es geht was darum, gegen eine bestimmte israelische Politik zu sagen. Also da muss man ja auch immer wieder differenzieren. Und dass es da jetzt auch schon so eine Angst gibt. Und bei anderen Preisverleihungen, zum Beispiel in Cannes oder Venedig, haben auch Menschen gesagt, wir müssen an die Frauen und Kinder im Gazastreifen denken. Da gab es aber überhaupt nichts drüber, also gar keine Diskussion. Ich weiß, Deutschland ist hier ein Sonderfall, aber man muss trotzdem gucken, dass man das alles in einem Gleichgewicht hält. Sowohl die Kritik als auch den Umgang mit der Kritik.
Wenn wir noch mal kurz auf den Europäischen Filmpreis kommen, da hat nämlich eine Schauspielerin den Preis für den besten Spielfilm verliehen, Hiyam Abbas, eine Schauspielerin, die ja palästinensischstämmig ist, mit israelischem Pass, seit den 80er Jahren in Paris wohnt. Die Zürcher Zeitung hat dann hinterher kritisiert, ich zitiere, die Personalie unterstrich, wo die Europäische Filmakademie steht, also übersetzt für Palästina ohne Kritik am Terror gegen Israel. Also ich finde es interessant, weil da doch eine Frau in Sippenhaft genommen wird, die überhaupt nicht für eine einzige Position steht, sondern eigentlich auch für diese Utopie, oder?
Das ist eine totale Verkürzung. Ja. Das ist ja das, was ich eben meinte. Da macht die NZZ ihre eigene Politik mit, ohne auf den Europäischen Filmpreis einzugehen, ohne zu gucken, dass ihr Abbas ja eigentlich eine internationale Schauspielerin ist.
Also Oscar-nominiert.
Ja, und sie spielt ja nicht nur jetzt in Filmen mit arabischem Hintergrund mit, sondern auch in französischen Filmen und alles. Und vielleicht muss man sagen, gut, in ihren Anfängen wie Lemon Tree oder Die syrische Braut hat sie vielleicht arabische Frauen gespielt, aber sie hat denen auch eine Geschichte und ein Gesicht gegeben. Und das war vor 20 Jahren vielleicht auch noch neu auf der Leinwand. Ja. Aber sie macht ja jetzt ein völlig anderes Kino, auch dreht ja auch selbst Filme.
Man hat ihr nicht zugehört und das fand ich schade, weil der Auftritt war wirklich sehr berührend und auch sehr intelligent.
Sie ist ja auch immer mehr in USA präsent. Sie hat ja auch in Fernsehserien jetzt mitgespielt, in Succession zum Beispiel, dieser Serie über Medien-Mogul-Familie, in Clan oder Rami, diese Comedy, also sehr, sehr präsent überall. Vielen Dank hier an Anke Lewicke und Patrick Wilinski für diesen Rückblick. Folgt hier noch die Überleitung zu meinem Interview mit Hiyam Abbas, das ich nämlich vor ein paar Wochen führen konnte.
You said in an interview.
Vor einem Jahr haben Sie in einem Interview gesagt, Sie seien immer der Meinung gewesen, dass es die Welt voranbringen würde, wenn Sie in Filmen und Rollen die menschliche Seite einer Figur zeigen und dass Sie dachten, Ihre Arbeit sei wegen des Gazakrieges vergeblich geworden. Wie fühlen Sie sich jetzt, ein Jahr später, wo sich die Lage noch verschlimmert hat?
You know, I think the surprise of what had happened in Gaza for all of us Palestinians really silenced us for few weeks, if not few months.
Die Überraschung darüber, was in Gaza geschah, hat uns Palästinenser für ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate, verstummen lassen, bis wir unsere Kräfte gesammelt haben und zum Leben zurückgekehrt sind. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, es ist nicht vergeblich, denn im Leben ist nichts vergeblich. Eitelkeit ist nichts für Künstler. Ich weiß, dass die Situation schlimmer ist, aber ich denke, dass wir gerade in dieser Zeit unsere Kräfte gebündelt haben, um zu überleben. Das Leben der Palästinenser ist wie eine Kette von Überlebensmomenten. Manchmal fehlen mir die Worte, um das Grauen zu beschreiben, aber der Humanismus treibt mich an, weiterzumachen.
It's something that empower me to keep going.
What does it mean? Was bedeutet das für Ihre Arbeit als Schauspielerin? Sie haben die Politik quasi in Ihrer DNA verankert. Sie sind aber auch Künstlerin. Wie beeinflusst die politische Situation Ihre Rollenauswahl?
I think it was always the same. If I connect, I connect. If I don't connect, I don't connect. Now, what is connection?
Ich denke, das hat sich nicht geändert über die Jahre. Für mich geht es um die Verbindung. Entweder ich habe sie oder ich habe sie nicht. Die Verbindung entsteht für mich aus vielen Elementen. Es kann nicht nur die Geschichte sein, denn wenn die Geschichte keine Figur hat, zu der ich eine Verbindung aufbaue, dann kann ich die Rolle nicht spielen. Es muss eine Figur geben, die ich entwickeln möchte. Und die Person hinter dem Projekt ist wichtig. Wenn ich mich mit der Person nicht identifizieren kann, kann ich die Rolle nicht übernehmen. Es ist viel komplexer, als wir denken. Es geht nicht nur darum, oh, ich habe ein schönes Drehbuch gelesen und möchte mitmachen. Dazu gehört mehr.
It's a lot of elements. It's really much more complex than we think. Oh, I read a beautiful script and I'm going. No, it's more than that, right?
Sie sind ein Star in Europa, in der arabischen Welt und in den USA. Und Sie drehen Filme auf Arabisch, Französisch und Englisch. Gibt es eine Heimat, was die Sprache betrifft? Sie spielen verschiedene Rollen, aber haben Sie das Gefühl, dass es eine andere Seite gibt, die zum Vorschein kommt, wenn Sie eine Rolle auf Arabisch oder Französisch spielen?
It really depends on the part. There are parts in French that I find them difficult, because French language came to me later than any other language.
Das hängt wirklich von der Rolle ab. Es gibt Rollen auf Französisch, die mir schwer fallen, weil ich Französisch erst später als andere Sprachen gelernt habe. Manchmal dauert es daher etwas länger, bis ich einen Draht zur Sprache finde. Aber vor kurzem habe ich in Frankreich einen Film gedreht, in dem die Figur so erfinderisch war, dass ich viel Spaß mit der Sprache hatte.
English as well, it depends on what I'm doing.
Auch bei Englisch kommt es auf das Projekt an. Ich mag es nicht, wenn man das Gefühl bei einem Projekt hat, dass die Sprache einem nicht dienlich ist und man sich mit ihr abmühen muss. Das ist nicht schön. Aber wenn es dann einmal fließt, weil die Sprache Teil der Figur ist, dann fließt es.
Then it flows. Now, when we go back to the language of home, right? It came as a language.
Wenn es um das Zuhause geht, ich bin sehr mit der Literatur verbunden. Ich liebe es, eine Figur über ihre Sprache zu entdecken, im Theater zum Beispiel. Denn im Theater beschäftigen wir uns mehr mit Literatur als im Kino, wo die Sprache alltäglicher sein muss. Literatur ist also für mich Heimat. Und Sprachen sind es auch. Welche Heimat? Ich denke, das hängt von der Erfahrung selbst ab.
So literature is home for me. And languages are really. So which home? I think it depends on the experience itself.
Wenn Sie also mit einem Stoff arbeiten, ist es wichtig, dass Sie sich mit dem Drehbuch und mit der Figur wohlfühlen und eine Verbindung haben. Es gibt die Geschichte, dass Sie bei der Arbeit am Film München mit Steven Spielberg das Gefühl hatten, dass die Figuren nicht wirklich stimmig waren. Würden Sie immer um das richtige Drehbuch kämpfen?
You know, I don't fight for the right words, I fight for the right emotion.
Ich kämpfe nicht um die richtigen Worte. Ich kämpfe um die richtigen Emotionen der Figur. Und wenn die Emotion stimmt, stimmt alles, was die Figur sagt. Man kann die Sprache nicht von ihren Emotionen trennen. Für mich sind Emotionen eine sehr wichtige Grundlage für die Arbeit. Ich muss den Ort finden, von dem aus die Figur emotional spricht. Und dann folgt alles andere. Genauso verhält es sich mit der Körperlichkeit einer Figur. Wie sie geht oder einzelne Gesten. Alles, was im Körper als Schauspieler passiert, muss mit dieser Emotion verbunden sein. Und deshalb bin ich der Meinung, entweder spielt man mit Herz und Bauch, was bedeutet, dass man sich auf seine innere Stimme verlässt. Oder alles ist äußerlich. Und dann interessiert mich die Schauspieltechnik nicht im geringsten.
Whatever you just like show me as technique of acting, I'm not interested in.
Haben Sie als Schauspielerin, die in so vielen Ländern arbeitet, eigentlich das Gefühl, dass Sie gegen Stereotypen anspielen müssen?
Oh, you always do. Because some people, yes, always. And I think more and more with all the movements that are taking place in our contemporary world today.
Das muss ich immer. Und ich denke, dass das derzeit immer mehr der Fall ist, bei all den politischen und kulturpolitischen Bewegungen in unserer heutigen Welt. Tatsächlich ist eines der wichtigsten Dinge, für die ich mich im Leben einsetze, die Komplexität des Menschen. Wenn man diese Komplexität aus einer Figur herausnimmt, aus dem Recht einer Person, so komplex zu sein, dann ist es fast so, als würde man die Figur faken. Sobald die Figur fake ist, stimmt nichts mehr. Und dazu gehören natürlich auch die Stereotypen.
Wenn Sie also sagen, insbesondere jetzt, welche Art von Typisierung, welche Stereotypen müssen Sie jetzt bekämpfen?
Ich persönlich befinde mich ehrlich gesagt nicht in dieser Situation.
Oder die Beobachtungen, die Sie gemacht haben.
Es geht häufig um feministische Themen oder Identitätsthemen. Es geht um Frauen mit Kopftuch, manchmal mit arabischem Hintergrund, Terrorismus oder Sexismus, bestimmte Ausdrücke, die Menschen in Bezug auf Frauen verwenden, Frauen, die auf eine bestimmte Art und Weise gekleidet sind. Oder darum, Homosexualität nicht zu akzeptieren oder sie als Krankheit zu betrachten. Es geht um Homophobie, Antisemitismus, Islamophobie, die Stigmatisierung von Menschen im Allgemeinen.
Like the homophobia, the anti-Semitism, the anti-Palestinian, the anti-Arab, the stigmatism of people basically.
Das bringt uns zum Anfang zurück. Sie sehen Ihre Aufgabe als Schauspielerin immer noch darin, die Menschen zu verbinden, indem Sie die Komplexität des Lebens zeigen und nicht die Menschen polarisieren, was im Moment mit dem Krieg im Nahen Osten ja geschieht.
Ja, genau. Das bringt uns zu dem Punkt, warum wir die Geschichten und Charaktere nicht so komplex zeigen, wie sie es im wirklichen Leben sind.
Mir kam gerade ein Wort in den Sinn, aber als Künstlerin können Sie damit wahrscheinlich nicht so viel anfangen. Botschafterin.
No. In fact, I understand what you want to say, really. Like, yes, and I am not an ambassador of anybody, but I think I have a responsibility.
Ich verstehe, was Sie sagen wollen. Und ich bin keine Botschafterin von irgendjemandem. Aber ich denke, ich habe eine Verantwortung. Und ich übernehme diese Verantwortung wirklich gerne. Denn ich glaube, dass wir heute mit all den Kriegen im Nahen Osten und Europa mehr denn je dafür kämpfen müssen, dass die Kunst ein Ort ist, an dem Künstler ihre Stimme erheben können. Für mich ist Kunst heute nicht von der Realität zu trennen.
Art today cannot be disconnected from its reality. So many people died for different causes, you know, in the history.
So viele Menschen sind in der Geschichte aus verschiedenen Gründen gestorben und wir sollten sie nicht vergessen. Wir sollten nicht diejenigen vergessen, die uns etwas hinterlassen haben, die über den Schrecken des Lebens gesprochen haben, die Ungerechtigkeit, die sie ertragen mussten. Und ich fühle mich wirklich sehr zu all diesen Werken hingezogen, weil ich glaube, dass Künstler die Verantwortung haben, sich in der Gesellschaft zu positionieren. Ich weiß nicht wirklich, ob ich nur Kunst als Selbstzweck machen könnte. Ich glaube nicht, dass mich das interessiert. Ich möchte an Projekten teilnehmen, weil sie entweder ein Thema ins Rampenlicht drücken oder einen Gedanken anstoßen. Aber ich denke, es lohnt sich, Ideen zu teilen und Stereotype zu ändern. Kunst muss ständig in Bewegung sein. Und wir müssen Teil der Bewegung sein.
Like in a movement all the time. And we have to be aware of that. We have to be aware of that movement, because it's important to be part of that movement.
Was Ihre persönliche Bewegung, Ihr persönliches Wachstum betrifft, Ihre Tochter Lina Sualem hat sich in dem Film Bye-bye Tiberias mit ihrer Familiengeschichte auseinandergesetzt. Sie sind gemeinsam in ihren Heimatort Deir Hana im Norden von Israel zurückgekehrt, ein arabisches Dorf in Israel. Ich finde es interessant, dass es die zweite Generation ist, die sich für die Wurzeln interessiert. Verstehen Sie die Suche Ihrer Tochter und hat es Sie vielleicht selbst ihre Familiengeschichte noch mal anders betrachten lassen?
I do understand very well Lina being the second generation getting interested in the history.
Ich verstehe das sehr gut. Lina ist die zweite Generation und interessiert sich für die Geschichte und ihr Erbe. Das ist wichtig und ich habe kein Recht, ihr das vorzuenthalten. Lina versuchte, die Teile für ihr Puzzle zu finden, also diesen Film. Und sie wollte die persönlichen Geschichten in das kollektive Gedächtnis überführen. Und da wurde es für mich zu einer Pflicht, mitzumachen. Ich musste mich darauf einlassen und ein Teil davon sein, auch wenn es schmerzhaft war.
Whether it's painful or not, whether I got hurt or not, even if I expressed at one stage or another.
Auch wenn ich irgendwann einmal zum Ausdruck brachte, wie schwer es ist und dass ich nicht in der Vergangenheit graben möchte, war der Prozess aus zwei Gründen sehr wichtig. Erstens, um Lina zu ermöglichen, das zu sagen und zu tun, was sie mit dem Film tun und sagen wollte. Zweitens, wegen der größeren Verantwortung, die Lina und ich haben, nämlich dieser Stimme Gehör zu verschaffen, ein für alle Mal in einem Film, der bleibt.
Once forever in a movie that would last.
Die Schauspielerin Hiram Abbas, Palästinenserin mit israelischem und französischem Pass. Sie steht als Schauspielerin wie kaum jemand sonst für Verständigung und Humanismus. Und damit soll der Rückblick auf das Kinojahr 2024 auch zu Ende gehen. In der nächsten Woche gibt es hier in Vollbild eine Bilanz des deutschen Filmjahres 2024. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.